graue, nasse Straße zieht durch wasserbraune Wiesen, Laub und Fruchtarm harren im Grase, Bäume, die die Sonne priesen. In die welken Wagenspuren trete ich, die von schweren Fuhren abgehauener Stämme rühren und noch immer ihren Schmerz verspüren. Unter rieselndem Geäste ducken sich verscheuchte Dohlen, alte Leute vollgepresste, die zur Nacht der Tod wird holen. Wie viel Vögel gingen hin, seit ich jener seichten Tage tandbesetzten Hermelin gab um eines Ahasverus Plage. Eine Brücke hängt beim Fluss, drüber geht die Straße weiter, geht mein Leben weiter, das einst im Dunkeln enden muss.
Das war ein Gedicht Eugen Gottlob Winklers. Eugen Gottlob Winkler war ein deutscher Kritiker, Essayist, Lyriker, Erzähler und Reiseschriftsteller, der eine Zeit seines Lebens in Tübingen verbrachte und hier sein Staatsexamen an der Universität machen wollte. Bei einer Lesung von der Volkshochschule Tübingen stellte Michael Raffel den Schriftsteller und ein paar seiner Werke vor. Winkler wuchs in Wangen bei Stuttgart als Einzelkind auf. Nach dem Abitur begann er das Studium der Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte in Paris, München, Tübingen und Köln. 1933 promovierte er an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Schon in der Schule entwickelte Winkler künstlerische Ambitionen und begann 1932 schließlich damit, Gedichte und Prosa zu verfassen. Eugen Gottlob Winkler wirkte zu Zeiten des aufsteigenden Nationalsozialismus. Winklers Werke scheinen zwar unpolitisch zu sein, persönlich war ihm der Nationalsozialismus jedoch schon immer verhasst, wie er schon 1931 in einem Brief an einen Freund kundtut.
Lebe wohl, lieber Freund. Schreibe mir bitte etwas von den Asta-Wahlen, das damals noch in München. Das Einzige, wodurch wir in Frankreich unsere Sympathien verderben, sind die Nationalsozialisten und ihr immer stärker werdender Anhang. Ich vermute, dass sie auch bei den diesmaligen Wahlen wieder gewonnen haben und mein Hass gegen sie wird im selben Verhältnis immer größer und wird sich allmählich auf die Deutschen und auf Deutschland insgesamt übertragen.
Im November 1933 wird Winkler von einem 10-jährigen Mädchen denunziert, welches behauptet, er habe ein NSDAP-Wahlplakat abgerissen. Er wird daraufhin verhaftet und für 10 Tage inhaftiert. Während der Haft begeht er seinen ersten Selbstmordversuch. Winkler wird aus Mangel an Beweisen nicht verurteilt, bleibt jedoch traumatisiert zurück. Nach der Entlassung erleidet er eine schwere Depression und wird in einer Klinik behandelt. Winkler hatte schon früh depressive Phasen und beschreibt seine Depression selber folgendermaßen.
Mein augenblicklicher Zustand, von Ängsten geplant, von Hoffnungslosigkeit erniederliegend, wird durch die Briefe irgendetwas Gutes getan, mehr vielleicht als durch ein persönliches Beisammensein, da ich zurzeit zu jedem menschlichen Verkehr ganz unbrauchbar bin und bei jedem sich nach außen geben mich widerstrebend fühle. Ich verbringe die Tage meist in völliger Apathie, kaum fähig, ein Buch zur Hand zu nehmen und dabei innerlich unablässig von dem Widerspruch gequält, der zwischen dieser geistigen Unfähigkeit und einem fast beständig mich beherrschenden Gestaltungswillen besteht. Der Arzt bezeichnete meinen Zustand als Gehirnüberreizung mit in der Folge auftretenden Depressionen und hat mich unter die Wirkung eines Opiats gesetzt. Ich weiß nicht, ob meine geistige Verfassung die Folge dieses physischen Anfalles ist oder ob es sich nicht vielmehr umgekehrt verhält, dass meine geistig-seelische Situation eben diesen physischen Zustand hervorgebracht hat. Es widerstrebt mir, mit dem Arzt, obwohl er ein Spezialist für Nerven ist, zu sprechen.
Dennoch galt Winkler, als er noch in den frühen 1930er Jahren durch Italien und Frankreich reiste, auch als Lebemann und hatte eine ganz besondere Sichtweise auf den Katholizismus.
Ich bin mir vollständig klar, gewiss, dass alles, was ich getan habe, nicht immer einem guten Streben zugrunde lag. Ich habe mich gern betäubt und um nicht zu sehen, ich habe Lust nur um ihrer selbst willen erfahren, süße Lust, ich kann nicht sagen, was sie mir alles gegeben hat und wie intensiv ich alles empfunden habe. Es war nicht das Tierische, es war das bis zum Exzess übersteigerte, die Wollust des Anblicks einer Form, einer Linie, einer Farbe, der Duft einer Brust, die Schminke einer Wange, das Parfum eines Kleides. Es war nicht irgendein faustischer Erkenntnisdrang, keine Neugierde, es war sündlicher Genuss, zu dem ich mich bis zum Tode ohne Scheu und Heuchelei bekennen werde. Wie würde das weitergehen, wenn ich keine Vernunft hätte? Heidnisch. Ich habe mich nie aus irgendwelchen kleinlichen, bourgeoishaften, resonierenden Gründen gegen den Katholizismus gestellt. Ich habe ihn immer als einzig mögliche Lebensform außer der meinen betrachtet und ihn geehrt. Nicht ein geistiges Anderssein hat mich von ihm getrennt, sondern es ist der elementare Gegensatz von Geist und Welt, der ja im Katholizismus selbst beschlossen ist. Ich bin der Lust der Welt geöffnet, dass sie ganz darin herrscht.
Er verdiente sich seinen Lebensunterhalt, indem er für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen Reiseberichte, Rezensionen und Essays schrieb. Winkler verbrachte viel Zeit in Italien, vor allem auch auf Sizilien, und beschreibt die Insel in seiner Erzählung Gedenken an Trinakria so.
Gedenken an Trinakria. Der sommerliche Himmel des Südens war nichts als eine farblose Klarheit. Die ungeheure, berauschende Helle, mit der die Sonne die Tage erschöpfte, entband das Sichtbare von aller Last und Sicherheit des Stoffes. Leicht und schwebend blieben die Dinge zurück. Man konnte sie nur noch als einfache Umrisse denken. Die Kurven der Berge, erfüllt von einem durchsichtigen Gelb, von Grau und Hellrot, und in den Linien der Täler verschwimmend ein kaum noch empfundenes Grün. Selbst die gekräuselten kleinen Schatten, die um die Stämme der Ulbäume huschten, waren durchtränkt von dem mächtigen Licht und erschienen als gegensatzlose Helle, ein violfarbenes Rosa. Blendend prallte das Licht vom Weiß der Häuser ab. Der Berg, der hinter dem Hügel von Alcamo aufstieg, warf kaum noch Schatten. Senkrecht stand die Sonne über ihm. Drüben in den Mandelbaumgärten, deren zartes Gespinst in der Ferne schäumend verging, lag die kleine Behausung, von der ich herkam, und wo mich armselige Bauern mit einer unwiderstehlichen Anmut zur Mahlzeit eingeladen hatten. Ich saß im fensterlosen Raum und speiste mit ihnen mitten zwischen Vieh und Geräten in der Kühle. Der Bauer hatte eines der gemästeten Meerschweinchen, die überall herumliefen, geschlachtet. Er hatte es mit raschem Ruck an den Hinterbeinen ergriffen und, während die anderen quietschend davonliefen, mit dem Kopf gegen die Mauer geschmettert. Nun lag es gebraten auf dem Tisch. Wir aßen feuchtes Maisbrot dazu und eingemachte Oliven und tranken von dem bittersüßen, klebrigen Wein, der hier wuchs. Später holte der Mann aus dem Garten die ersten reifen Pfirsiche und bot sie als köstliches Gastgeschenk dar. Sie lagen auf seiner breiten, von Erde und Sonne gebeizten Hand und waren so heiß, dass ich erschrocken zurückfuhr, als ich sie anrührte.
Von Italien und Frankreich schien Winkler fasziniert. Deutschland, insbesondere aber das kleinstädtische Tübingen, mochte er hingegen nicht.
Tübingen ist eine Stadt, in der der Spießergeist lebt, wie ich es heute nicht mehr für möglich gehalten hätte. Das geht bis in die Universität. In einem Seminar über deutsche Verslehre begann der Professor, ein Schullesebuch in der Hand, mit der Interpretation von Arndts »Es blasen die Trompeten, Husaren« heraus. Es werden hier nur Oberlehrer gezogen. Ich blamierte mich gleich, indem ich nicht wusste, von wem das Gedicht war. Tübingen als Kleinstadt hat etwas, was mich sofort abstößt. Ich besitze einen seltsam undrücklichen Sinn für das Unsichtbare an Städten, das mich zum Beispiel in München, Paris, Bonn, Salzburg, Zürich, Florenz, Viareggio aufs Innigste anzieht und zum Beispiel in Köln, Stuttgart, Neapel mir Abneigung einflößt. Die Landschaft hier ist sehr schön und ich wollte lieber ländlich als kleinstädtisch leben und gar nichts in dieser Kleinstadt verloren haben, die einen für einen Sonntag infolge ihrer schönen Lage anzieht, hernach aber verleitet wird.
Als Eugen Gottlob Winkler 1936 in München von einem Gestapo-Polizisten aufgefordert wurde, seine Personalien anzugeben, beging er mit Hilfe eines Tablettencocktails und aus Angst, noch einmal verhaftet werden zu können, Selbstmord. Auf einen Zettel neben seinem Bett schrieb er seine letzten Worte.
Gestern Nacht auf einem Spaziergang nach Bogenhausen blieb ich vor dem Haus von Thomas Mann stehen, um es zu betrachten. Da trat ein Mann von der Gestapo auf mich zu und verhörte mich. Ich gab meine Adresse an. Ich habe einmal in meinem Leben eine Untersuchungshaft mitgemacht. Nie mehr. Ich betrachte dies als das Zeichen, das Leben hat ohne dies zu lange gedauert. Helft Gertrud, steht ihr bei Winkler.